Zuallererst, ich war schon mal vor 4 Jahren da und schon mal vor 2 Jahren und habe ein bisschen was aus meinem Leben erzählt und das, was uns bewegt. Wir haben jeweils eine Vorstellung unserer Arbeit gemacht und all das soll jetzt heute hier nicht stattfinden. Wir haben einen Kurzfilm über den Teil unserer Arbeit, den wir mit Kindern machen, nicht Kinderarbeit, ja, ganz wichtig, den Teil der Arbeit, den wir mit Kindern gestalten, und ich sage jetzt einfach Film ab. Es ist total schön, hier zu sein bei euch. Ich war noch nie bei einem Lobpreisgottesdienst in Annaberg, wo mir nicht während dem Lobpreis die Tränen kamen. Ich bin immer wieder total gerührt und berührt. Das mag sein, weil hier eine große Freiheit da sein, die Musik ist gut, die Manu, die hat eine unheimliche Ausstrahlung. Ich würde dafür plädieren, wenn ihr irgendwann mal die Bühne umbaut, die Bühne größer zu bauen, die Band braucht mehr Platz. Ja? Merkt ihr, wenn sie sich dort vorne bewegen, da ist es schon andauernd ziemlich eng. Ja? Und für mich ist es ein Wunder, heute hier sein zu können. Am Montagabend habe ich Bauchschmerzen bekommen, wir waren in Nürnberg. Am Dienstagmorgen konnte ich kaum aufstehen, hatte aber abend einen Predigttermin. Und den wollte ich unbedingt wahrnehmen. Ich war schon 3-mal eingeladen und terminlich hat es dort nicht gepasst. Und wir sind zum Arzt gefahren. Ich wollte eigentlich in die Notaufnahme. Ich hatte in meinem Leben noch nie so starke Schmerzen. Ich wollte in die Notaufnahme. Ich war mir sicher, es ist der Blinddarm und der muss raus. Wir werden eine Woche irgendwie in Nürnberg sein und ich werde heute Abend zum Beispiel nicht hier sein können. Und es tat mir im Herzen weh und mein Freund sagt, nee, wir fahren nicht in die Notaufnahme, dort muss man so lange warten. Wir gehen zu meinem Hausarzt, das sind nur 2 Straßen weiter, und die untersucht mich und sagt, Blinddarmentzündung, mehr Ruhe und so, hier haben sie die Medikamente und also das Rezept. Und wir sind nach Hause gefahren und ich konnte im Auto kaum sitzen. Über 10 Jahre war ich nicht beim Arzt, aber ich habe gesagt, jetzt hat es mich richtig erwischt. Und ich nehme die Tabletten, lege mich hin und habe ganz stark den Eindruck, du, heute Abend halte die Predigt. Egal wie du hinkommst, halte die Predigt. Und ich bin dann am Nachmittag aufgestanden, habe weiter Tabletten genommen, es ging mir ein bisschen besser, habe die Predigt fertig geschrieben, bin zu dem Termin und habe mich gerade so auf den Beinen halten können. Ich stand vorne, ich hatte Schmerzen, ich war total unkonzentriert. Ich habe Amen gesagt, bin weggegangen von der Bühne und musste aus dem Raum rausgehen. Ich musste aufs Klo, ich war total durch, ich musste mich waschen, ich war total fertig. Und ich habe gesagt, Gott, ich habe keine Ahnung, was du jetzt mit den letzten 30 Minuten anfangen kannst. Ich komme wieder und da sagt meine Frau, du, das war richtig gut. Ich so, wie du, was meinst du? Du, die Predigt, die war richtig gut, ja? Ich habe das erste Mal deine Predigt mitgeschrieben, ja? Das hat was zu heißen, ja? Meine Frau ist Lehrerin, ja? Und ich sollte eigentlich noch den Segen sprechen und da habe ich zu dem Leiter gesagt, du, bitte spreche du den Segen. Ich bin so groggy. Und dann kommen noch so ein paar Leute an mir vorbei und sagen, richtig gut, richtig gut. Und ich dachte so, Gott, mit meiner Schwachheit kannst du so viel anfangen. Das ist unwahrscheinlich. Mit meiner Schwachheit, nicht mit meiner Kraft, sondern mit meiner Schwachheit. Wir sind 2 Monate jetzt unterwegs durch Deutschland. Wir müssen alle 2 Jahre für 2 Monate raus aus Rumänien, damit wir die deutsche Sozialversicherung, damit die erhalten bleibt. Und wir sind jetzt 2 Monate unterwegs gewesen. Das ist unser letzter offizieller Termin. Am Dienstagmorgen geht es dann wieder Richtung Osten. Und auf einer dieser Stationen kamen wir zu einem Bauernhof. Und in ganz Deutschland spricht man ja sehr viel über Energiegewinnungsmöglichkeiten. Also wie können wir Energie gewinnen? Und auf dem Bauernhof hatten die so eine Biogasanlage. Und ich zeichne das mal ganz kurz und grob auf, wie sowas funktioniert. Also, da gibt es einen großen Behälter, der ist oben geschlossen. Also ich mache jetzt mal so, ja, da ist eine Folie drauf oder sowas. Und da innen drin, ja, da ist Flüssigkeit. Und in dieser Flüssigkeit, da leben Bakterien. Ja? Und von außen muss es andauernd gefüttert werden, damit die Bakterien Gase produzieren. Also das Ding muss gefüttert werden auf dem Bauernhof mit Kuhmist und solche Sachen. Ich habe mich dort gefragt, in Baden-Württemberg, grün-schwarze, vorher grün-rote Regierung, wie können die Grünen das zulassen, dass so viel Massentierhaltung stattfindet? Ja? Bakterien eingesperrt. Ja? Wie darf das sein? Gefüttert müssen die auch noch. Und auch noch das, was davon abfällt, ja? Das Gas, das wird abgeführt und dann werden Motoren damit betrieben. Das ist so unfair. Ja? Das ist so unfair. Wie kann so etwas sein? Vor 2 Tagen, als wir von Nürnberg nach Chemnitz zurückgefahren sind, da sah ich auf der Autobahn so viele, ich hätte Künstler werden müssen, so viele Windräder wie noch nie zuvor in meinem Leben. Und da kam mir so der Gedanke, wie willst du dein Leben gestalten? Willst du so ein Windrad sein, irgendwo auf dem Berg, und du richtest dich andauernd da danach aus, woher der Wind kommt? Mal von rechts, mal von links, mal mehr von oben, mal mehr von unten. Und dann habe ich gesagt, genau so will ich nicht leben. Dann sind wir weitergefahren und ich habe etliche Seen gesehen und ich dachte dann an eine Talsperre. Also ein tiefes Tal und mittendrin gibt es eine Sperrung, da wird Wasser angestaut, damit ganz unten über ein Wasserkraftwerk, wo nach und nach aus dem ganzen Wasser abgelassen wird, Energie hergestellt wird. Und ich habe mich gefragt, willst du so ein Wasserkraftwerk sein, wo du aus dem Angestauten deines Lebens Energie gewinnst? Und da habe ich gesagt, genauso will ich nicht leben. Genauso will ich nicht leben. Aus dem Sumpf dessen, was andere oder ich selbst in meinem alten Leben angesammelt habe, so will ich nicht leben. Ich will frei sein. Und ich will nicht aus dem alten Leben, sondern ich will frische Energie. Und dann kam mir der Bibelvers, jetzt muss ich kurz nachschauen, Galater 2, Vers 20. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und jetzt passt mal auf. Ich bin kein Freund von grüner Energiepolitik, noch von Atomkraftwerken, aber das Bild hat mich schon ein bisschen fasziniert. Stellen wir uns vor, das hier ist ein Atomkraftwerk. Da wird irgendwo innen drin gibt es einen Bereich oder ein Gefäß, ich weiß nicht genau, wie das abläuft, wo ganz viel spaltbares Material drin ist. Danke, Markus, du hast es mir vorhin noch kurz verraten, wie das richtig funktioniert. Also hier sind ganz, ganz viele spaltbare Materialien drin. Ich weiß nicht, seht ihr das da drüben? Soll ich noch ein bisschen weiter vorziehen? Ja? So. Und das wird irgendwie miteinander in Bewegung gebracht. Ist es besser? Nein? So, seht ihr noch was? Nein? Ich habe doch gesagt, dass der Saal muss umgebaut werden. Also, hier ist ganz viel spaltbares Material drin und das wird in Bewegung gesetzt und würde das nicht dauerhaft abgekühlt werden, würde das ganz, ganz, ganz sehr heiß werden, würde ganz viel Licht ausstrahlen und würde irgendwann mal miteinander verschmelzen. Und dann habe ich gedacht, so soll eigentlich mein Leben sein. Mein spaltbarer Körper, das, was mein Leben bedeutet, ja auch meine ganze Schuld und alles, das in Verbindung mit Gott. Und dann darf meines verschmelzen. Das, was ich bin, das, was ich lebe, das darf zerschmelzen. Und aus dem heraus darf Licht und Energie, Kraft hervorkommen. Aus dem heraus, dass Gott mein Leben wird. dass Gott in mein Leben hineinkommt. Und jetzt passt auf, das sagt die Bibel schon im Alten Testament. Bevor die Menschen wussten, was Kernenergie ist, sagt sie, steh auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Gott selbst ist mehr Energie als Kern, als wie wir Mensch durch Kernenergie herstellen können. Und Gott selbst sagt, er kommt und will Licht und Leben und Kraft in unserem Leben auslösen, schaffen. So ist unser Gott. Aber das heißt, mein Leben, das stirbt. Und das ist nichts Attraktives. Das ist nichts Schönes. Aber es ist die Wahrheit. Mein Leben stirbt. Ein letztes Bild. Ich hoffe, ihr haltet es aus. Melanie und Markus haben bei uns sehr, sehr viel in einem Holzkessel geheizt. Ich male das ganz ähnlich wie dieses Atomenergie-Ding da. Ja? Das ist jetzt ein Holzkessel in einem Haus. Ja? Man könnte auch sagen, das ist das Kernkraftwerk oder wie auch immer. Dort entsteht die Energie. Und von dort aus geht dann eine Leitung in einen Boiler hinein und aus dem Boiler dann wieder zurück in den Kessel. Ja? Energieherstellung im Kessel, der Boiler, das ist praktisch, dort wird Wasser erwärmt für den alltäglichen Gebrauch. Ich schreibe jetzt mal hierher, alltäglich. Und dann gibt es noch in den meisten Heizungshäusern oder wo geheizt wird, gibt es noch den Puffer. Das ist ein größeres Behältnis und dort wird ebenfalls Warmwasser zugeführt, der wird langsam hochgeheizt und zum Beispiel aus dem Puffer heraus kommt dann die Heizung. Ja, das ist für längere Zeit, deswegen schreibe ich mal ein L dort ran. Ja, aus dem Puffer oder auch aus dem Boiler geht es rein ins Haus. Ja, meine Kinder können das besser. Von dort aus geht es rein ins Haus über Pumpen. Ja? Aber es gibt auch eine große Gefahr bei dem Ganzen. Und zwar, dass du oder dass ich noch Dinge angeschlossen habe an das System, die Energiefresser sind, aber niemandem was bringen. Es gibt Leute, die haben im Winter einen Außenpool. Ich weiß nicht, wem das was bringt. Ja? Ist eine Energieschleuder. Aber ja, das könnte sowas sein. Da läuft hier irgendwo noch eine Pumpe mit. Jetzt erkläre ich kurz, wie ein Psychologe das Leben erklärt hat anhand dieses Bildes. Du hast einen Kessel, in dem Energie hergestellt wird. So viel Energie, wie du für dein Leben es brauchst. Oder so viel Energie, wie viel Gott in dein Leben hineingeben möchte. Und du hast einen guten Energienachfluss. Ja, es wird immer wieder gut gefüttert, es läuft gut. Dann kommt es hinein ins Alltägliche. Und du verbrauchst Energie, dann ist mal der Tank wieder ganz niedrig, dann tankst du mal wieder auf, machst mal einen Urlaub oder einen freien Tag. Ganz wichtig, einen Tag die Woche Ruhetag. Einen Tag die Woche Ruhetag. Ja? Und dann gibt es noch den Puffer für längere Zeiten. Ja? Das sind da so die Stellen, wo wir immer wieder unser Leben mal ja, auf längere Zeit auftanken. Dass wir sagen, wir nehmen uns mal auf längere Zeit aus einer gewissen Sache heraus, wo wir sehr stark uns hineingeben. Dieses System kann sehr gut funktionieren, wenn es keine Pumpen gibt, die Energie abführen. Und das ist unser größtes Problem. Wir haben hier Lobpreisabende. Wir haben fürs Alltägliche und du machst auch ab und zu Urlaub und einen Ruhetag und schaltest mal was aus in deinem Leben und füllst immer wieder deinen Puffer nach und es funktioniert. Aber es gibt Dinge in meinem Leben, es gibt Pumpen in meinem Leben, wo ich weiß, wenn ich dieses Fenster aufmache, es gibt Süchte in meinem Leben, wo ich weiß, wenn ich dieses Fenster aufmache, bin ich in 3 Stunden leer gelaufen. Und dann wollt ihr nicht wissen, was für ein Mensch ich werde. Lasst uns in unserem Leben die Pumpen ausschalten, die ins Nichts führen, die keinem was bringen. Süchte und Schwierigkeiten, Sünde, Dinge, die uns immer wieder neu belasten. Lasst uns das immer wieder ausschalten. Es gibt eine Sache in meinem Leben, da kann ich nur überleben, wenn ich 100% abstinent bleibe davon. 100% abstinent. Markus, würdest du uns den Bibeltext vorlesen?
Die Aussendung der 12. Und er rief die 12 zu sich und fing an, sie auszusenden, je 2 und 2, und gab ihnen Macht über die unreinen Geister und gebot ihnen, nichts mitzunehmen auf den Weg, als allein einen Stab, kein Brot, keine Tasche, kein Geld im Gürtel, wohl aber Schuhe, und nicht 2 Hemden anzuziehen. Und er sprach zu ihnen, wo ihr in ein Haus gehen werdet, da bleibt, bis ihr von dort weiterzieht. Und wo man euch nicht aufnimmt und nicht hört, da geht hinaus und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Und sie zogen aus und predigten, man solle Buße tun, und trieben viele böse Geister aus und salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund.
Dankeschön. Ausgesandt sein. In Vollmacht. Das heißt, voller Energie, bewusst dessen, was Gott mir gibt, in einem guten Haushalt innerlich. Vor 9 Jahren stand ich in Hermannstadt in Rumänien am Zibinmarkt. Da gibt es außenrum so ein paar Bäume und Parkplätze. Meine Eltern wollten noch schnell was einkaufen und haben gesagt, ihr als Kinder bleibt mal da. Ja, und ich war 9 Jahre alt, vielleicht so groß, und sehe einen Steinwurf von mir entfernt, dass ein Mann, ein Händler, einen anderen Jungen dort ranzieht. Und er packt ihn an den Haaren an und knallt ihm von rechts und links endlose Schläge ins Gesicht und sagt, du Miststück, du kleiner Kerl, ich werde dir alle Knochen brechen, wenn du noch einmal eine Melone von meinem Stand klaust. Ich sag dir, ich werde dich sowas von verprügeln. Ich stand dort und ich wusste, der Junge ist etwa gleich alt wie ich. Ich könnte in der gleichen Situation stehen. Ich konnte in dem Moment nichts machen. Ich war total gefesselt und habe damals gesagt, Herr Jesus, wenn ich irgendetwas mal tun kann für solche Kinder, ich möchte bereit sein. Und ich hatte keine Ahnung, was ich da dafür brauche, was das heißt. Ich hatte dann erstmal eine ganz schwierige Rebellionsphase und mein Leben war alles andere als gut und geordnet. Vor 2 Monaten, 2,5, 3 Monaten haben wir bei uns Weihnachtsfeiern gemacht in Rumänien, in unserer Arbeit. Und da konnten wir einem Teil dieser Kinder, die ihr gesehen habt, das sind Bettelkinder bei uns aus der Stadt, wir holen Kinder aus der einen Siedlung ab, da geht kein Kind zur Schule. Jeden Tag laufen die an unserem Jugendzentrum vorbei, 15, 20 Kinder, und gehen in der Stadt betteln, werden verprügelt von der Polizei, von Händlern. Und wir können die paar Mal im Jahr abholen in unser Zentrum, wo wir die Arbeit mit den Kindern machen, und wir haben sie vor Weihnachten abgeholt, und ich hatte dieses Jahr das erste Mal keinen reinen Fahrdienst, dass ich die ganze Zeit die Kinder holen musste und wieder heimbringen musste, und hatte eine halbe Stunde Zeit, während die Kinder reingekommen sind ins Haus, mit ihnen kurz zu reden, sie mir genauer anzuschauen. Unsere Mitarbeiter suchen dann Klamotten raus für diese Kinder und die können sich dann umziehen und wir waschen ihnen die Füße und die können sich die Hände waschen und das Gesicht waschen. Und da kamen Kinder, an dem Tag hatten wir -5 Grad, da kamen Kinder barfuß in unser Haus, da kamen Kinder ohne Socken in unser Haus, da kamen Kinder mit den Schuhen ihrer Eltern, die waren 5 Nummern zu groß. Und sie kamen in unser Haus und ich durfte mich dann hinknien und einzelnen Kindern die Füße waschen. Und ich habe in meinem Leben selten so einen emotionalen Moment erlebt, dass ich einen Eisklotz in der Hand habe, den ins lauwarme Wasser tauche, die Kinder die Füße wieder zurückzucken. Und ich sie dann nehmen kann und nach Wasser auf die Füße spritzen darf und sie wieder eintauchen darf und dann anfangen kann, die Füße zu waschen und merke, dass es da Dreck an den Füßen, an der Haut gibt, der Dreck lässt sich nicht wegwaschen. Und ich nehme die Bürste und bürste und bürste und merke, der Dreck ist eingewachsen. Diese Kinder wurden über Monate hinweg nicht gewaschen. Und dann denke ich an die Verse von Mama Maggie, die in Kairo eine Arbeit unter solchen Kindern macht. Und die Mama Maggie sagt, wenn du die Füße eines solchen Kindes wäschst, dann wäschst du Jesu Füße. Und bis heute bin ich darüber total berührt, dass ich sage, das Essen, was ihr gekocht habt, die zig, hundert oder tausende Mahlzeiten, ihr habt die für Jesus gekocht. Was ihr eines meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Das sagt Jesus. Es ist ein langer Weg von der Berufung oder von dem ersten Wahrnehmen der Not bis hin, dass man wirklich helfen kann. Aber ich durfte es erleben, dass wie Jesus seine Jünger losschickt und wir es im Bibeltext gelesen haben, dass er einen Weg auch mit mir geht, einen langen Weg, aber einen Weg, der sich in allem gelohnt hat zu gehen. Jesus schickt uns in Vollmacht los. Vollmacht heißt, stell dir einen Herold vor, einen Boten des Königs. Der zieht los mit einem Papier vom König selbst. Und er zieht los und verkündigt allein das, was auf diesem Papier draufsteht. Wer dem keine Beachtung schenkt, der schenkt nicht dem Herold keine Beachtung, sondern dem König selbst. Ich stand zweimal vor Gericht und habe immer wieder Briefe vom Gericht bekommen. Wenn der Briefträger mir das Papier vom Gericht gebracht hat, das musste ich immer dann persönlich handschriftlich unterzeichnen, wenn er mir dieses Papier gebracht hat und ich hätte gesagt, vergiss es, das nehme ich nicht an, das werde ich nicht unterschreiben, das hätte ich nicht vor dem Briefträger verantworten müssen, sondern vorm Gericht. Es ist nicht unsere Rolle, die Leute zu verurteilen oder uns selbst Beachtung zu machen. Es ist unsere Aufgabe, Briefträger und Herolde Gottes zu sein. Die Botschaft in aller Klarheit zu sagen, nicht mehr und nicht weniger, aber dass wir es tun. Und wenn die Leute uns keine Beachtung schenken, das ist nicht unser Problem. Und dann geht ja Gott, indem wie er zu Menschen redet, ganz ungewöhnliche Wege. Ich glaube, das Beispiel stammt hier aus Annaberg. Bei einem Lobpreisgottesdienst kam mal ein Mädchen nach vorne. Ich weiß nicht, ob das hier passiert ist, ich glaube eher nicht. Ich weiß es nicht. Und es kam ein Mädchen nach vorne und nahm das Mikrofon. Dieses Mädchen hat noch nie ein Mikrofon in der Hand gehabt und stand noch nie vor der Gemeinde und sagte, Jesus liebt dich. Und die Ältesten, die haben sich gefreut und die Leiter, okay, es ist ja unsere Botschaft. Ja? Und das Mädchen sagt, Jesus liebt dich, er will mit dir gehen. Er will dich annehmen mit all dem, was dein Leben belastet. Jesus liebt dich, Jesus liebt dich. Und in der ersten Reihe fangen die Leute an zu schmunzeln und denken, na jetzt leg endlich das Mikrofon ab, Das haben wir schon so oft gehört, wir wissen es doch schon langsam. Und das Mädchen sagt es immer wieder, Jesus liebt dich, Jesus liebt dich. Und nach 2 Minuten endlich, sie legt das Mikrofon ab und geht. Einen Monat später, zum nächsten Lobpreisgottesdienst, kommt ein Mann nach vorne, keiner kennt ihn. Er war auf der Straße unterwegs, auf dem Weg zu seinem Selbstmord. Und hörte die Musik und hat gesagt, ich gehe da noch mal kurz rein, ich wärme mich vielleicht noch mal auf. Keine Ahnung, was ihn getrieben hat. Und er kommt rein und er hört diese Worte. Jesus liebt dich. Er Er will mit dir gehen. Er will dich annehmen, so wie du bist. Jesus liebt dich. Jesus liebt dich. Jesus liebt dich. Und er nahm das alles auf in seinem Leben. Und dann steht er vorne einen Monat später und sagt, und dieser Liebe habe ich mein Leben geschenkt. Die Ältesten waren platt. Das Mädchen hat auf Gott gehört. Nicht mehr und nicht weniger. Die nächsten Verse aus dem Text, den der Markus vorgelesen hat, da steht es drin, Gott schickt uns los zu zweit, ohne eine Sicherheit, die über Gott steht. Kein Geld, kaum Kleidung, keine besondere Sicherheit, ein paar Sandalen und ein Stab in der Hand. Gott schickt uns los. Und jetzt wird es ganz kritisch. In Deutschland erlebe ich das ganz oft. Ja? Wie gehen wir denn mit unserem Besitz um, mit dem, was uns gehört, mit unserem Geld? Es ist auch bei uns in Rumänien Thema. So hat der Pfarrer Johannes Halmen bei uns im Jugendabend gefragt, wem gehört denn die ganze Welt? Und alle rufen, Gott! Und wem gehört dein Leben? Gott! Und wem gehört dein Geld? Mir. Das ist unser Umgang. Das ist unser Umgang mit Geld. Ich habe als Teenie Ferienjobs gemacht und bin mit 3,50 Euro die Stunde eingestiegen und später habe ich dann 4 Euro bekommen, bevor ich dann Christ geworden bin. Und ich habe mein Geld nie einteilen können. Und diese 4 Euro die Stunde, die ich gekriegt habe in den Ferien, 2, 3, 4 Wochen lang, die haben nie ausgereicht. Als ich dann Christ geworden bin, habe ich mein Leben Gott anvertraut und arbeite jetzt in diesem missionarischen Dienst in Rumänien. Und ich habe noch nie in den letzten 10 Jahren mehr als 2,50 Euro die Stunde bekommen. Und es geht uns richtig gut. Wir haben nie Mangel an irgendetwas gehabt. Gott hat für alles gesorgt. Immer. Es gab nicht einen Moment, wo ich sagen konnte, Gott, wo ist deine Versorgung? Ich könnte zig Geschichten erzählen, wie Gott versorgt und wie er neue Türen auftut. Und er lehrt uns, mit dem Wenigen, was wir haben, umzugehen. Kein Außenpool, der beheizt werden muss. 2011 hatten wir bei unserem Domusverein, unser Trägerverein und bei dem wir auch angestellt sind, hatten wir das schwächste Jahr, den schlechtesten Haushalt. Und ihr wisst schon, in den Vereinen auch, wenn es dann ums Geld geht, da wird es immer ein bisschen auch schwierig. Ja? Und meine Frau und ich, wir haben ziemlich zu diesem Zeitpunkt haben wir ein Buch gelesen von dem Georg Müller, dem weisen Vater aus Bristol. Und er hat damals gesagt, Gott, wenn es dein Anliegen ist, junge Leute zu versorgen, die Weisen, die keine Möglichkeit haben, etwas zu bekommen, wo die Eltern verstorben sind in unserer schwierigen Zeit, das war vor über 200 Jahren, da hat er gesagt, wenn es dein Anliegen ist und du versprochen hast, dass du dich um diese Leute kümmerst, werde ich nie einen Menschen um Geld bitten. Ich werde nie einen Menschen um Geld bitten oder betteln. Und wir haben dieses Buch gelesen, haben gesagt, der hat ja ziemlich die gleiche Arbeit gemacht wie wir. Mit den Geringsten, wo es nichts gab. Und wir waren so berührt. Und Gott, wenn du das jetzt zu uns sagen möchtest, dann wollen wir heute versprechen, wir werden nie wieder um Geld bitten oder betteln. Wir haben 2011 diese Entscheidung getroffen und kurz danach ist unserem Vorstand gesagt und dann später der Mitgliederhauptversammlung und alle sagten, wir haben den schlechtesten Haushalt. Wie wollen wir denn damit umgehen? Ja, wie soll es denn da weitergehen? Und ein paar wenige aus dem Vorstand, auch eine Person hier aus Annaberg hat gesagt, wenn ihr diesen Glauben habt, dann lasst es uns mal ausprobieren. Seitdem hat sich unser Haushalt, die finanziellen Möglichkeiten, die wir innerhalb unseres Vereines haben, um 350% gesteigert. Ohne einen Menschen um Geld zu bitten oder zu betteln. Dann ist es unabhängig von meinen Möglichkeiten. Denn ich habe so viele Beziehungen und kenne so viele Leute und könnte so viele herzergreifende Geschichten erzählen, um selbst den letzten abgebrühtesten Typen da irgendwie dazu zu kriegen, 10 Euro aus seiner Portemonnaietasche rauszuholen. Aber ich darf es nicht. Ich habe es vor Gott beschlossen. Er selbst soll Herz und Mensch berühren, für das zu geben, was Gott selbst plant. Dann geht es weiter in unserem Text. Dann heißt es, dort, wo euch die Leute aufnehmen, geht unter die Leute. Zieht los mit dem Wenigen, was ihr habt. Und dort, wo euch die Häuser aufgetan werden, dort, wo die Tür aufgeht, dort geht hinein und lebt mit den Leuten mit. Wie herausfordernd ist denn da wieder Gott mit uns? Er sagt, teile deine Art aufzustehen, deine Art zu essen, deine Art zu arbeiten, deine Art zu danken und zufrieden zu leben, zufrieden zu sein, deine Art, dich zu reinigen, deine Art, dich hübsch zu machen. Teile diese Art mit den Menschen, die mich noch nicht kennen. Hab echte Hausgemeinschaft mit den Leuten. Denn nur dort, wo du den ganzen Tag über transparent sein wirst, wird sich auch zeigen, ist dein Glaube eine Veranstaltung von 2,5 Stunden hier? Oder ist dein Glaube so echt und wirklich und alltagstauglich, dass du ihn auch in einem fremden Gebäude leben kannst? Ich bin 2007 zu Domus gegangen und damals sagte mir unser Leiter, du, diese Stadt Cherestur, das stand das zweitgrößte Kinderheim Rumäniens. 650 Kinder eingepfercht auf engstem Raum. Das war die Attraktion für alle großen Missionsgemeinschaften. Die sind dorthin gegangen und haben eine Woche, 2 Wochen, 3 Wochen lang Projekte gemacht. Viele junge Leute, mit denen du in Rumänien zu tun haben wirst, wenn du jetzt runtergehst, haben sich schon 5, 6, 7 Mal in ihrem Leben bekehrt. Aber die Missionsgesellschaften und tollen Jugendorganisationen waren nach 2 Wochen wieder weg. Und die Leute standen in ihrem Nichts. Verletzt, zerbrochen. Er hat gesagt, bitte macht so etwas nicht. Wenn ihr runtergeht, dann lebt mit den Leuten zusammen. Seid nahe an den Leuten dran und zeigt, was für euch Christsein bedeutet. Ich bin dann nach Rumänien und habe 2,5 Jahre dort mit Leuten zusammengelebt. Das waren nicht die einfachsten Typen. Der erste, mit dem ich meine WG teilen sollte, also ich bin in seine Wohnung eingezogen, das waren so Sozialwohnungen, ja, ich möchte euch nicht den Zustand der Wohnung beschreiben, also die Toilette und so diese Sachen, das war alles nicht so appetitlich. Aber das Krasseste war, ich komme gerade in die Wohnung, packe meine Tasche aus und höre, dass es draußen, dass die Türen knallen. Ja, da war noch vor mir ein anderer Deutscher da, der hat in einem Ausbildungsprojekt gearbeitet und hatte einen Zoff mit diesem jungen Mann. Und der ist dem hinterhergerannt, aus der Wohnung raus, hat draußen sich einen Stein geschnappt und hat dem erstmal die Autoscheibe eingeschlagen. Ich dachte, ist ja ganz nett, dass ich jetzt hier bin. Hausgemeinschaft, echte Hausgemeinschaft haben darf. Ja, es war nicht immer alles so einfach. Versteht ihr? Gott fordert uns heraus. Wir sollen unter denen sein und leben, die nicht immer die einfachsten sind. Und wer diese Botschaft, wenn wir hineingehen in so ein Haus, wer diese Botschaft nicht hören möchte, dann müssen wir ihm die Freiheit lassen und können getrost wieder gehen. Es ist nicht unsere Verantwortung. Wir sollen den Staub von unseren Füßen abschütteln. Wir können wieder frei gehen zum nächsten Haus. Noch eine Sache, die uns persönlich auch gerade sehr bewegt. Wir sind unterwegs und sind bei vielen Freunden und auch bei der Familie. Und bei den Freunden war es immer wunderschön, bei der Familie ist es nicht immer so einfach. Das heißt ja auch, ne? Freunde suchst du dir heraus, Familie nicht. Wir sind als Christen in eine neue Blutsverwandtschaft gestellt mit anderen Menschen, die Jesus Christus lieben. Eine neue Blutsverwandtschaft. Und wenn du manchmal den Eindruck hast, deine Familie zieht dich von Gott weg oder irgendwie innerlich, du suchst noch die kindliche Sicherheit zu Hause, aber merkst eigentlich, ersetzt das Gottes Kindschaft für dich, Gottes Sicherheit für dich, dann möchte ich dich herausfordern, geh den Weg der neuen Blutsverwandtschaft. Geh den Weg unter den Christen. Segne, ehre, liebe deine Familie. Das fällt mir nicht immer leicht, aber geh den Weg der neuen Blutsverwandtschaft. Lass dich nicht von deiner Familie, von Gott wegreißen. Und jetzt der letzte Vers oder die letzten zwei Verse. Und sie zogen aus und predigten, dass sie Buße tun sollten. Und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Schwache mit Öl und heilten sie. Ein letztes Bild. Das ist jetzt eine Linie des normalen Lebens. So wie Gott möchte, dass wir leben. Ja, ich schreibe mal hin, normales oder natürliches Leben. Oder ich würde auch hinschreiben, das Leben in Demut, ein demütiges Leben. Das ist die normale, das normale Leben. So möchte Gott, dass wir leben. Da gibt es Menschen, die haben ganz viel Schweres erlebt. Die sind hier unten. Die haben Missbrauch erlebt, ganz viel Prügel, Not, dass sie ganz wenig mal hatten. Oder dass sie ganz wenig Liebe bekommen haben, dass sie vielleicht aus einem reichen Hintergrund kommen, aber ganz, ganz wenig Annahme und Wertschätzung bekommen haben. Die sind hier unten. Die brauchen heilende Handlungen, um auf den Weg nach oben zu kommen. Heilende Handlungen. Die brauchen nicht Gesetz oder selten die Predigt der Buße. Die brauchen die Güte. Die dürfen das spüren und schmecken und erfahren, wie gut Gott ist, um dann auch auf ihre Schulden, auch auf die Last aufmerksam zu werden, das zurücklassen zu können und ein normales Leben führen zu können. Und dann gibt es Menschen, die sind hier ganz oben. Die wollen vielleicht angehimmelt werden, die stehen so über den Dingen. Die glauben, sie sind besser als der normale Maßstab dieses Lebens. Die brauchen die Buße, dass sie hören von den Maßstäben Gottes, damit sie wieder runterkommen, dorthin, wo Gott sie haben möchte. Die Apostel haben das getan. Denken wir an Petrus und Johannes, die den Gelähmten gesehen haben, die erste Heilung nach Pfingsten. Und sie fassten ihn an und stellten ihn auf seine Beine. Ja? Da ging es nicht zuerst um Buße und hast du alle deine Sünden und alles bereinigt, sondern das war ein Elender, der musste auf die Beine gestellt werden. Und dann durfte auch alles andere folgen. Aber zu den ganzen hohen Priestern und allen, die drüber standen, denen haben sie immer wieder neu aufs Neue die Maßstäbe Gottes erzählt, damit die hoffentlich zu Gott finden, Buße tun. Eine Sache habe ich jetzt ausgelassen aus dem Bibeltext in der chronologischen Reihenfolge und die möchte ich jetzt gerne auch nochmal kurz erklären und dann auch das Mikrofon der Manu übergeben. Es steht hier in dem Text, dass Jesus die Jünger losschickt mit einmal Kleidung, Sandalen wegen dem heißen Sand und einem Stab in der Hand. Und wir haben uns mit meiner Frau den Kopf zerbrochen, was heißt dieser Stab? Was heißt dieser Stab? Ja? Und sie werden zu zweit losgeschickt. Und dann kam mir so dieses Bild, stellt euch vor, ihr seid irgendwo in der Wildnis. Bei uns in Rumänien kann man nicht spazieren gehen in die Wildnis. Da sind überall Hunde, die die Schafherden bewachen. Und die laufen auch manchmal frei herum, nicht immer nahe an der Herde. Und wir wurden schon etliche Male von solchen Hunden attackiert. Man muss dann sich wegdrehen von der Herde und weggehen. Wenn du einen Stab in der Hand hast, vorsichtig, ja nicht ausholen. Die Hunde würden dich wahrscheinlich zerfleischen, wenn du nicht damit umgehen kannst. Aber die Menschen in der Bibel, die konnten damit umgehen und die wussten auch, was es heißt. Wenn wir unterwegs sind, von Stadt zu Stadt, wenn wir durch die Wüste gehen, wenn wir durch öde Landschaften gehen, dann kann es sein, dass wilde Tiere kommen. Und wenn wir zu zweit sind, dann können wir uns Rücken an Rücken stellen und haben einen Stab, jeder Einzelne hat einen Stab vor sich. Weder von hinten noch von vorne kann uns das Tier attackieren und wir können zuschlagen. Das heißt der Stab. Übersetzt für uns als Christen heißt es, wir gehen auf dieser Erde noch durch wilde Zeiten. Es gibt Angriffe und es gibt eine unsichtbare Welt, die wir nicht in allem begreifen können. Aber Gott stellt uns einen Stab zur Seite. Später schreibt dann der Paulus von der Waffenrüstung und vom Schwert. Aber er gibt uns auch den Stab, das Gebet, das Alltägliche. Das sollen wir mitnehmen. Dort, wo wir sind, dort, wo wir angegriffen werden, dort, wo es wild wird, dort sollen wir mit Gebet hineingehen und zu zweit Rücken an Rücken. Das letzte Anliegen, was ich jetzt habe, kann ich in keiner Veranstaltung sagen, außer hier bei euch. Wir leben bei uns in der Stadt und arbeiten ringsherum, um unsere Stadt herum, gibt es Roma-Siedlungen, angedockt an die Dörfer in unserer Nähe. Und wir arbeiten in einer Siedlung sehr intensiv. In der zweiten Siedlung wollen wir dieses Jahr im Herbst anfangen. Und in der dritten Siedlung arbeiten wir punktuell und machen noch Programme in zwei weiteren Dörfern. Angebote für Kinder, Programme für Kinder. Und in der Siedlung, wo wir arbeiten, dort haben wir mehrfach erlebt, dass eine Wahrsagerin, eine Frau, die mit Zauberei spielt und in völliger Finsternis und Dunkelheit lebt, dass sie immer wieder versucht, die Menschen, mit denen wir arbeiten, ganz, ganz böse zu beeinflussen. Ich habe selber einen Fluchspruch auf meinem Handy gehabt. Richtig böse. Ich wurde ganz oft verbal auf heftigste Art und Weise verflucht. Das ist die Finsternis, mit der wir dort auch konfrontiert werden. Und wir wissen von zwei Autounfällen, die wir uns menschlich nicht richtig erklären können, wo insgesamt 8 Leute gestorben sind, wo wir sagen, das hat geistliche Dimensionen. Was passiert dort? Was geht dort ab? Und vor 2 Tagen gab es bei uns ein Hochwasser und da wurde die Brücke weggespült, die einzigste ordentliche Verbindung zwischen unserem Dorf und der Siedlung, und die Kinder konnten nicht mehr in unsere Programme kommen. Am Freitag hat es dann doch geklappt, es gab dann eine Notlösung. Wir sind dort in einem totalen Spannungsfeld. Darf ich euch bitten, dass ihr uns Rückendeckung gibt und dass wir jetzt nochmal 5 Minuten für diese Arbeit beten? Darf ich euch bitten, dass wir dort darum bitten, dass die Mächte der Finsternis aufgedeckt werden und Gottes Liebe sichtbar wird? Lasst uns miteinander beten.